Vielen Dank fürs Lesen. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ist tatsächlich schon ein Augenblick her, habe ich festgestellt. Und ich auch, das hatte jetzt nicht irgendwie besondere Gründe, sondern ist jetzt so. Danke fürs Lesen des Textes. Das ist ja der Text über die Jüngerberufung. Und ihr habt auch schon von dem Thema gehört, Vorurteile. Und ich finde tatsächlich, es kann gut in unsere Fastenzeit, ist es ja eigentlich noch, ne, die wir haben, die Passionszeit eben hineinpassen. Man kann ja nicht nur sich was zum Fasten vornehmen mit Essen und was weiß ich alles, man kann ja auch mal Vorurteile fasten, oder? Wäre doch eine Idee. Für mich ist das keine Frage, ob wir die haben, sondern nur, wie wir damit umgehen. Und darüber möchte ich gerne mit euch auch reden. Und der Text beinhaltet, dieser Text der Jüngerberufung beinhaltet ja schon ein großes Vorurteil. Das heißt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Sagt der Nathanael, kann ja eigentlich nicht sein. Und so war es eben auch von Anfang an. Diejenigen, die den Einfluss von Jesus einfach nicht spüren oder haben wollten, haben ja auch gesagt, der treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Lest mal in diesen Geschichten, was da alles für Vorurteile drin sind. Ein Vorverurteilen, ohne es geprüft zu haben. Ich werde nachher noch ein bisschen was von mir erzählen, wo ich heute noch sage, da habe ich mich wahrlich nicht als gut erwiesen, wo auch Vorurteile mein Leben geprägt haben. Und ich werde euch auch noch etwas von euch und von mir zeigen. Was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Woher weiß denn Nathanael das? Ist er in Nazareth gewesen? Nein, es war ja ein Israelit, wie Jesus ihn bestätigt, so ein richtig Aufrichtiger. Der weiß natürlich, dass der Messias nicht aus Nazareth kommen kann. Der muss aus Bethlehem kommen. Also kann nicht sein, dass Jesus in Bethlehem geboren ist und seine Eltern nur in Nazareth wohnten. Wusste er ja nicht. Aber ihm war klar, geht ja nicht. Kann nicht sein. Vielleicht hat er auch seinen Bruder noch ein bisschen aufgeführt. Du kleines Dümmerchen, weißt du das etwa nicht? Hast du im Tora-Unterricht nicht aufgepasst? Der Messias muss aus Bethlehem kommen. Ja, kann so gewesen sein, wissen wir nicht. Dürfen wir auch nicht über ihn urteilen? Ich auch nicht. Aber wir können ihn ja gar nicht fragen. Der Nathanael. Tatsächlich war zu der Zeit Nazareth ein Ort, den eigentlich keiner kannte. Aus Nazareth konnte der ja schließlich nicht kommen, weil das war auch ein Dorf von 200 Einwohnern, ungefähr, schätzt man. Und das wird nirgendwo erwähnt im Alten Testament. Den Ort gibt es eigentlich gar nicht. Also, der hat keine Rolle gespielt, als wäre er irgendwo erwähnt worden. Wie soll der Messias denn daherkommen? Tja, wo hat Nathanael es denn her? Könnte man ja auch mal fragen. Hat er das nur darauf bezogen, dass der Messias nicht aus Nazareth kommen kann? Weil es steht ja geschrieben, der muss aus Bethlehem kommen, in der Nachfolge der Könige. Hat er es irgendwo her gehört? Hat er das Grundstein für dieses Sprichwort gelegt? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall hat sich damit ein Vorurteil gebildet. Wer weiß, wer das alles noch gesagt hat? Wissen wir jetzt nicht, steht da ja nicht. Aber wie oft habt ihr oder habe ich schon irgendetwas behauptet, was ich vielleicht gar nicht wirklich überprüft habe? Ja, also eins meiner wirklich, ich sag mal, jugendlichen, das möchte ich gerne nicht mehr von mir wissen, Situationen, war die, ich bin Gemeindekind, und habe auch früh in Gemeinde mitgearbeitet, auch früh verantwortlich mitgearbeitet. Und in den 80er Jahren war ich junger Erwachsener, 23 so um den Dreh. Und da gab es in Gemeinde, also die Leute, die es ernst meinten, ne, das ist klar, gab es damals zwei Feindbilder. Ich weiß nicht, ob sich die einen oder anderen erinnern. Für mich war das auf jeden Fall so, katholische Kirche geht gar nicht. Und charismatische Bewegung auch nicht. Ich sehe Leute nicken, so, okay, ja. Und dann war ich mitverantwortlich für eine große Evangelisation in unserer Stadt. Ja. Und dann ging es darum, dass das vorbereitet wurde von verschiedenen Gemeinden, also nicht nur wir, waren verschiedene Gemeinden. Dann sollte da doch ein katholischer Chor singen. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. So aus heutiger Sicht für mich aus wirklich nicht geprüften Vorurteilen. Da schäme ich mich heute noch für, das einfach so behauptet zu haben. Dann hätte ich das Ding beinahe gesprengt, also diese Veranstaltung. Boah, das, wenn ich mich da im Spiegel begucke, dann sage ich, okay, so war ich auch mal. Ja, okay, das ist ein bisschen länger her, aber trotzdem, ich bin nicht davon frei. Und ihr auch nicht. Ich kann euch auch erklären, das ist auch nicht so einfach im Grunde genommen, dass wir davon freikommen, weil wir damit eigentlich auch unser Leben leichter machen. Das heißt, Vorurteile kann ich ja gegen jemand richten, sage ich, nehme an, der ist so oder so, vielleicht habe ich was beobachtet, ich schließe daraus, mach, wie das du schon gesagt hast, Schublade auf, rein, Schublade zu, der ist so oder so. Ich kann sie also gegen jemand richten, ja? Dann könnte man ja letztlich sagen, wie der Pharisäer im Tempel, der sogar noch betet, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie diese Sünder oder wie dieser Zöllner da drüben. Okay. Woher wusste denn, dass der so einer war? Nur weil der für die Römer das Geld reingeschafft hat. War ja klar, geht ja nicht anders. Alles Betrüger. So erzählt Jesus ja diese Geschichte. Aber wir können die Vorurteile nicht nur gegen jemand richten. Ihr werdet sie auch gegen euch selbst gerichtet haben. Und das sage ich auch mit großer Überzeugung, weil zum Beispiel Petrus, als er Jesus kennenlernt bei der Jüngerberufung, da ist dieses Wunder des Fischzugs in Lukas 5, das Erste, was er ihm dann sagt, als er an Land kommt, da hört er das Vorurteil, was er gegen sich selbst gerichtet hat. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist auch ein Vorurteil, oder? Geh weg von mir. Oder wie seht ihr das? Ich sehe das so. Er steckt sich in eine Schublade, ich bin ein sündiger Mensch, hab besser nichts mit mir zu tun. Also können wir Vorurteile gegen andere richten oder sie eben vorvereinnahmen sozusagen oder wir können sie auch gegen uns selbst richten. Ich habe auch so Vorurteile gegen mich selbst. Kennt ihr sowas? Oder bin ich der Einzige hier im Raum? Oder Petrus der Einzige? Ja? Ich habe mich selbst in eine Schublade gesteckt, indem ich selbst angefangen habe zu glauben, dass mir in meinem Leben niemand hilft. Ich musste mit allem alleine fertig werden. Was für ein schöner Selbstbetrug. Oder? Stimmt ja nicht. Angefühlt hat sich das so, es hat biografische Gründe, aber es stimmt einfach nicht. Also wir können sie eben auch gegen uns selbst richten und das hat natürlich auch Folgen. Das heißt also, die Erfahrungen, die wir in bestimmten Situationen gemacht haben, die haben uns eben auch etwas gelehrt. Das heißt, wenn wir solche Entscheidungen getroffen haben über unser Leben, ich bin ein sündiger Mensch, wie Petrus, da muss er ungefähr zwischen 3, 4, vielleicht bis 6 Jahre alt gewesen sein. Das wissen wir heute aus der Psychologie, dass solche Selbstverurteilungen, Vorurteile gegen sich selbst, solche Glaubenssätze da entstehen, wo wir anfangen, begrifflich zu denken. Da hat also der kleine HG in mir schon den Eindruck gewonnen, es hilft ihm sowieso keiner, muss irgendwie alleine klarkommen. Ja, verstehe ich auch, weil mein Vater in der Zeit sehr krank geworden ist und auch nie wieder gesund, an einer Persönlichkeitsstörung erkrankt. Ich kann das nachvollziehen, dass ich dann dachte, muss mit allem alleine klarkommen. Das heißt also, ihr und ich, wir können im Grunde genommen in Anführungsstrichen gar nicht wirklich was dafür, dass wir solche Selbstvorurteile haben oder eben vielleicht auch Vorurteile gegen andere. Es gibt eine psychologische Schule, mit der ich arbeite, die Transaktionsanalyse, die sagt das, dass ein Kind praktisch so eine Einstellung zu sich selbst und zu anderen einnimmt. Und die hat was damit zu tun, wie stark man selbst, also sein Selbstvertrauen entwickeln kann, wie stark oder wie wenig das ausgebildet ist. Oder das Vertrauen in andere, wie stark das gebildet werden konnte oder nicht. Und daraus ergeben sich Grundhaltungen für mich und für euch. Und das kann man sich angucken, kann man auch anders erklären, das ist eben so. Und da kommt das ganze Zeug her. Das haben wir als Kinder uns zusammengesponnen. Und der Nathanael hat das auch so gemacht. Nur, dass man bei Nathanael sieht, dass der wahrscheinlich ein gutes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein entwickelt hat und das Vertrauen in andere vielleicht eher etwas fragwürdig ist. Dann ergibt sich so eine schöne, wir sagen dann Plus-Minus-Haltung. Ich bin okay, ich kann das schon, aber der Rest der Welt leider nicht. Kennt ihr sowas? Gibt es auch andersrum, ne? Wenn die Welt mich nicht hätte, wäre es auch nicht schlimm, weil dann macht auch keinen großen Unterschied. Man kann auch im eigenen Selbstvertrauen sehr niedrig unterwegs sein und die anderen ganz groß machen. Und so ist das. Und so, das hat eben was damit zu tun, was für eine Einstellung ihr oder ich als Kind, die ihr zu euch selbst eingenommen habt. Und du hast das gerade ja, darf ich das kurz sagen? Ja? Der hat erst zusammengezuckt, als ich ihn gefragt habe, ob er den Bibeltext noch lesen konnte. Ja? Aber das war gar nicht er, sondern das war der kindliche Anteil in ihm, der auf einmal, ich soll jetzt vorne stehen und lesen, so wie früher erstes Schuljahr Gedicht aufsagen oder so. Ja? Ich habe vollen Respekt davor, das ist gar nicht irgendwas gegen ihn, sondern ich will euch nur zeigen, so ist das in euch und in mir. Und je nachdem, wie überzeugend wir oder wie wir von uns überzeugt waren als Kinder, entscheidet sich das auch, ob wir Vorverurteilungen gegen andere haben, eher oder gegen uns selbst. Und deswegen lässt sich das Ganze erklären. Aber es entschuldigt es nicht. Weder, dass ihr euch klein macht, noch, dass ihr andere klein macht. Mit dem Vorverurteilen. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Sagt er. Ja, und von daher ist es tatsächlich eben so wichtig, dass das auch in unser Bewusstsein kommt. Und eine Achtsamkeit dafür entwickelt wird. Das ist mir wichtig und deswegen habe ich es jetzt auch, bin mich bewusst entschieden, das in diese Zeit hineinzunehmen, weil das eigentlich eine gute Chance ist, Vorurteile zu fasten, also darauf zu verzichten. Weder die gegen andere, noch die gegen euch. Solche Situationen, die der Petrus da erlebt hat, später auch, ne? Er hat Jesus verraten, kommen auch nicht zufällig daher. Ich habe euch meine Beispiele eben erzählt. Da zeigt sich nämlich, dass ich praktisch als kleiner Junge eher wenig Selbstvertrauen hatte und meinte so, mich wenig getraut habe und immer vorsichtig war. Und auf der anderen Seite manchmal draufgängerisch. Ich habe beide Anteile in mir. Und als ich gesagt habe, hier singt kein Katholischer vor, da war das ja so ein schönes, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Also ich bin ja okay, aber ihr nicht. Das war überheblich. Ja, und ich kenne die andere Seite in mir, die sich nicht traut, irgendwas zu machen, wenn man nicht irgendwie gut vorbereitet ist. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter und habe dran gearbeitet, aber ganz frei davon bin ich nicht. Und das ist das, was ich mir so wünsche. Dass, und glaube auch, dass es der Wunsch unseres Herrn ist, dass wir das, was praktisch mit uns geworden ist, auch mit in das kommt, was wir meinen, was wir so gerne wären, reife Christen. Aber es braucht eben auch ein Bewusstsein für das Gewordensein. Und Petrus ist ziemlich krass über seine Vorverurteilung gegen sich selbst gestolpert. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Hat er ja gesagt. Das war die Vorverurteilung, also das Vorurteilen. Lass dich besser nicht mit mir ein. Es könnte schwierig werden. Mach das besser nicht. Ist es ja auch geworden, oder? Er hat ihn verraten. Einfach verraten. Ihr Lieben, soll ich das wirklich glauben, dass er das einfach gemacht hat? Nein. Er ist über seine eigene Vorverurteilung gestolpert. Das ist die Selbsterfüllung eines Glaubenssatzes. Ich bin ein sündiger Mensch, also muss das auch so sein. Und da sieht man die Folgen von so etwas. Ich finde sehr deutlich, so eine Einstellung eingenommen haben, zu sich zu glauben, dass er ein sündiger Mensch ist. Und dann geschieht das auch. Und ich bin mir sowas von sicher, dass der in seinem Herzen es sehr, 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 sehr ernst gemeint hat, mit Jesus sterben zu wollen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber innen drin lebte eine Vorverurteilung, die Wirklichkeit werden musste. Und ich finde es höchst interessant, ihr Lieben, und deswegen kann ich das auch so behaupten, wie Jesus dann damit umgeht, mit dieser Vorverurteilung. Erstens sagte ihm an dem Abend noch, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, weil klar war, wenn das jetzt Petrus ins Bewusstsein kriegt, ich habe ihn verraten, hätte es sein können, dass er sich selbst umbringt. Glaubt ihr das auch? Das war nicht weit weg. Ich habe den Messias verraten. So, wollte er das? Nein. Sein Glaubenssatz musste Wirklichkeit werden. Ich bin ein sündiger Mensch. Er ist über seine eigene Vorverurteilung, die er gar nicht verantworten kann, weil er da kleiner Junge war, gestolpert. Und dann finde ich es höchst spannend, was dann passiert. Also, wenn man die Passionsgeschichte, wir sind ja gerade an der Stelle, weiterverfolgt, da geht er dann ja her und sagt, okay, ich gehe mal wieder fischen. Heißt, ich hau ab, ich weiche aus. Dann sind sie ja wieder in Galiläa, dann kommt der Auferstandene, der tritt ja wieder auf und dieses Wunder des Fischzugs wiederholt sich. Johannes 20, 21. Ihr kennt die Geschichten vermutlich. Ja? Es gibt eine Sache da drin, die finde ich höchst bemerkenswert. Habe ich nicht entdeckt, hat mich auch jemand drauf gebracht und dachte, ist ja krass. Jesus macht, bevor dann er ruft, hier komm, ihr müsst die Netze da auswerfen, so wiederholt sich das ja, macht er am Seeufer ein Kohlefeuer. Also ich würde an einem See Holz sammeln. Ihr auch? Oder verstehe ich das falsch? Ihr würdet auch Holz sammeln. Da sind ja irgendwo Bäume. Ja. Aber es steht tatsächlich im Text, da machte Jesus am Seeufer ein Kohlefeuer. Eine nette Besonderheit. Warum? Weil im Hof des Hohen Priesters auch ein Kohlefeuer brannte. Und kein Holzfeuer. Lest nach. Alleine durch den Geruchssinn, alles wieder da. Petrus, nee, du drückst dich jetzt mit diesem Glaubenssatz und dem Zeug nicht daran vorbei. Da musst du jetzt dran. Und in dem Zusammenhang dann zu hören, dreimal, hast du mich lieb, ist eine mega Herausforderung für seine Vorverurteilung. Nein, das passt nicht. Ich bin ja ein sündiger Mensch. Klammer auf, und muss es sein, habe ich dir ja bewiesen, Klammer zu. Das passt nicht. Dreimal die Einladung, gibst du ihn jetzt auf, diesen Glaubenssatz. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, natürlich wusste Jesus das. Aber er wusste eben auch, dass auf der einen Seite von Petrus der ist, der ihn liebt, der ihm nachfolgen will, und dass auf der anderen Seite dieser blöde Glaubenssatz ist, der ihn daran hindert, wirklich ganz bei ihm zu sein. Deswegen ist das eine mega Herausforderung. Und ihr wisst selber, er ist traurig weggegangen. Es war nicht klar, wie die Geschichte ausgeht. Die wird uns im Evangelium nicht berichtet. Erst wieder in der Apostelgeschichte. Da tritt er dann auf als ein ganz anderer Petrus. So, und deswegen finde ich das so wichtig in dieser Zeit, eben nicht nur sowas, worauf kann ich verzichten, sondern eben auch sich selber, das mal klar zu machen, was ist eigentlich das, was wir uns selbst wegnehmen, indem wir uns einschränken, wie Petrus. Diese Glaubenssätze wollen Wirklichkeit werden. Das hat er, ich finde, in der brutalsten Art, wie das man das erleben kann, als Mensch erleben müssen. Er hat den Messias verraten. Was sollte es noch Schlimmeres geben? So, und warum? Nicht, weil er das wollte, weil er zu schwach war oder sonst was. Nein, der ist auch als Erster aus dem Boot gesprungen, ist auf dem Wasser gelaufen. Nein, sondern weil er über sich selbst und diese Selbstvorverurteilung gestolpert ist. Und ich musste auch lernen, mein Glaubenssatz, mir hilft ja keiner, dass das nicht stimmt, habe ich schön selber erfüllt, auch immer wieder in meinem Leben. Dass mir keiner hilft. Wie habe ich das gemacht? Habe die Probleme so groß gemacht, dass sie keiner lösen konnte. Und immer dafür gesorgt, dass mir keiner hilft. Habe ich auch schön selber geschafft. Was habe ich das gefeiert, als ich bei einem Umzug mir das erste Mal in meinem Leben die Möbel von jemand anders habe aufbauen lassen. Das war ein richtiger Sieg über meinen bescheuerten Glaubenssatz, dass mir ja keiner hilft. Wie viele Menschen habe ich vielleicht dabei enttäuscht oder so vor den Kopf gestoßen, weil ich ihre Hilfe abgelehnt habe, die mir Gutes tun wollten? Das sind alles solche Dinge, die gehören für mich genauso gut in diese Zeit, wo wir sagen, was ist eigentlich, wenn wir über uns nachdenken, auch das, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken. Petrus ist darüber gestolpert und Jesus wusste es genau, und hat sich trotzdem darauf eingelassen. Er wusste ja, was er passiert, und damit ist diese Aktion mit dem Kohlefeuer eine bewusste Absicht, ihn damit zu konfrontieren und sagen, nee, Petrus, jetzt hast du genug bist du mit dem Ding rumgelaufen, jetzt musst du dich dem stellen und musst eine Entscheidung treffen. Willst du das weiter von dir glauben? Willst du in dieser Vorverurteilung deiner selbst bleiben? Oder willst du es loslassen? Und ich merke bei mir, dass ich solche Dinge immer noch nicht ganz losgeworden bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Manches von dem habe ich vielleicht auch noch nicht losgelassen. Ich habe zwei Hinweise in unserem Text gefunden, die möchte ich gerne noch erwähnen, die uns dabei helfen können. Das erste ist, begegne den Menschen, bei denen du ein Vorurteil hast über sie. Das haben die beiden ja auch gemacht im Text. Das heißt also, sie begegnen ihm und sie fragen, wo wohnst du? Das heißt also, sie wollten ihm begegnen. Und dann haben die ja offensichtlich Zeit miteinander gehabt. Sie sind also mitgegangen, er hat es ihnen gezeigt, sie verbrachten diesen Tag mit ihm und danach haben sie ihn kennengelernt. Das heißt also, sie haben sich davon überzeugt, dass das wirklich stimmt. Was da gesagt wurde, das soll der Messias sein. Und Jesus lädt sie ja auch ein, was sucht ihr? Und sie sagen ja nicht, wir wollen wissen, ob du der Messias bist, sondern sie fragen, wo wohnst du? Ist ja auch interessant, oder? Das heißt also, und das finde ich, ist das, was wir brauchen. Genau diese Einstellung nicht, bist du jetzt richtig oder falsch, sondern wer bist du? Lass mich dich kennenlernen. Tolle Geschichte. Sie fragen ihn, wo wohnst du? Und sie erleben ihn und dann war das kein Vorurteil mehr, sondern sie haben selber gesehen. Das lädt doch euch und mich ein, mit denen wir irgendwie hadern, eben in zwei Richtungen zu schauen. Einmal zu euch hin, was ist eigentlich bei mir, weshalb ich so denke? Also mir selbst zu begegnen darin und Kontakt mit mir zu haben und das zu überprüfen und dann eben aber auch hinzugehen und sagen, ich will dich kennenlernen, damit ich spüre und erlebe, wie du bist, nicht was ich über dich denke. Das lerne ich daraus. Mich mit den Situationen wirklich zu beschäftigen, die Menschen, die es betrifft, wirklich kennenzulernen, Zeit mit ihnen zu verbringen und es dann zu spüren. Da gibt es was zu tun, wahrscheinlich. Und ich möchte mir das immer mehr zu einer Grundhaltung machen, eben nicht zu sagen, ah ja, ist ja klar. Nein, ist es nicht. Und das lese ich auch aus diesem Text. Vielleicht musst du dich sogar mit Menschen, wo du sagst, das matcht zwischen uns nicht, wo so gewisse Vorbehalte sind, mehrfach treffen. Vielleicht reicht ein Tag verbringen gar nicht. Kann auch sein. Aber wichtig ist, dass wir es tun. Und uns wirklich kennenlernen, damit das Vertrauen zueinander auch wirklich wächst. Das, finde ich, ist eine tolle Geschichte, die uns da gezeigt wird. Nicht, wer bist du, sondern wo wohnst du? Und sie haben ihn kennengelernt. Zwinge dich zu einer inneren Offenheit, ist der zweite Hinweis an mich und an euch. Das heißt also keine Festlegung. Dann wird ja erzählt, Nathanael hatte ja die Festlegung, ne? Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Geht ja nicht, war ja festgelegt. Finde ich interessant, wie Jesus ihm begegnet. Und zwar, ich zitiere, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Moment mal, der hat doch gerade noch gesagt, was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Jesus spürt, dass dahinter etwas sehr Aufrichtiges ist. Er kritisiert ihn nicht für dieses Vorurteil, wenn er ihn schon unterm Feigenbaum gesehen hat. Und dann hat er auch gewusst, dass der gesagt hat, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen. Das macht er eben nicht, sondern er spricht ihn auf das an, was er eigentlich ist und wahrscheinlich auch sein will. Ein aufrichtiger Mann, kein Vorverurteiler. habe ich ja gesagt, das kommt mehr aus unserer Kindheit, dass wir dazu oder dazu neigen, zur Verurteilung anderer, Vorverurteilung oder zur Vorverurteilung von uns selbst. Das haben wir irgendwie entschieden. Und ich habe beide Seiten in mir, mich selber zu verurteilen, und habe dir von meinen Geschichten erzählt, die ich mich nicht mit Ruhm bekleckert habe, mich beinahe eine große Evangelisation mit einem 1000-Mann-Zelt damals geschrottet hätte. Schrecklich. So. Aber was lerne ich hier? Gott und unser Herr sieht in mein Herz. Und er weiß, wie ich das meine. Und wie aufrichtig ich da bin. Oder nicht. Und er sieht nicht von außen meinen Glaubenssatz, über den ich stolpere. Und das erlebe ich auch hier. Das sagt er ihm dann: Ich weiß, dass du das gut meinst, Nathanael. Keine Frage. Von deinen Werten, von deiner Einstellung, das passt. Und trotzdem hängst du an etwas, und das sind für mich aus meiner Perspektive heute eher biografische Themen als das, was wir im Hier und Jetzt wirklich wollen. Petrus ist darüber gestolpert, wieso solltet ihr und ich nicht darüber stolpern, was wir selber angefangen haben zu glauben, über uns und über die anderen. Und deswegen finde ich, ist das ein wichtiges Thema eben auch für Gemeinde, weil das, was ich immer erlebt habe, auch in der Berater, als Gemeindeberatung oder Berater, immer wieder die Dinge, die Psychodynamiken zwischen Menschen, die Gemeinde das Leben schwer machen. Und das ist so etwas, was ich euch gerade damit auch gezeigt habe. Und ich sehe es eben auch bei Menschen in der Bibel. Guckt mal durch. Ein Elia ist auch über seinen Glaubenssatz gestolpert, über seine negative Botschaft zu sich selbst. Ich bin allein übrig geblieben. Stimmte nicht. Gott musste ihm sagen, es gibt noch 7000 in Israel. Aber er war ja allein. Guck durch, gibt noch mehr solche Geschichten, wo sich das zeigt. Und das ist das, was uns eigentlich die Freiheit nimmt, das zu sein, was wir eigentlich wollen. Und deswegen lade ich euch dazu ein, darüber nachzudenken. Es gibt, finde ich, einen schönen Satz, den muss ich gerade noch mal eben suchen hier. Wie können wir uns eben auch ein Stück weit davor schützen? Und zwar, Moment gerade mal, ich suche das hier, ich habe ein bisschen weit vorgeblättert oder bin noch irgendwo. Und zwar, ach so, genau, da habe ich es. 1. Thessalonicher 5. Prüft alles und das Gute behaltet. Das kennt ihr. Und das ist unser Auftrag. Und in Epheser 5 habe ich gelesen, lebt als Kinder des Lichtes. Den Spruch kennt ihr. Und die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Richtig? Und diesen Dreiklang, den finde ich richtig an der Stelle. Also, wenn ihr jetzt euch selbst auf die Schliche kommen wollt, also was glaubst du über dich und was glaubst du über die anderen, dann frag dich doch mal Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja? Meine ich es gerade gut mit den anderen? Güte. Ja? Güte. So. Meine ich es gut mit mir? Und je nachdem, wie die Frage beantwortest, hast du vielleicht schon einen Hinweis darauf, was du tun solltest, oder? Meine ich es gerade gut oder will ich mich nur für irgendwas rächen, weil ich mich geärgert habe, meine Wut rauslassen oder so, dann meine ich es nicht gut. Wenn ich aber hergehen kann und den Ärger wieder in die Situation bringen und sagen, ich habe mich geärgert über dich, dann meine ich es ja gut, weil ich will ja was in Ordnung bringen. Gerechtigkeit. Wem wird das eigentlich gerecht, was du dann tun willst? Wird es dir gerecht oder verurteilst du dich gerade wieder selber, vorverurteilt? Wird es den anderen gerecht oder verurteilst du die gerade? Darf man ja fragen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, das ist die Frucht des Lichtes. Also göttliches Licht besteht aus, meine ich es gut? Ist das gerecht? Und ist es die Wahrheit in Anführungsstrichen? Oder ist es gerade so vorgebildet? So ein Urteil, eben gefärbt von, kann ja sowieso nicht sein, dass aus Nazareth was Gutes kommt. Gefärbt durch ein Vorurteil. Ich finde, das Licht Gottes besteht aus diesen drei Inhalten: Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und ich finde, das kann man sich echt merken. Ich mache das auch, frage das auch nicht immer. Ich lerne, mich das zu fragen. Meine ich das gerade gut mit mir und den anderen? Wird das mir und den anderen gerecht? Und ist es tatsächlich so, die Wahrheit? Oder was mischt sich da noch ein? Und ich wünsche euch, ist ja noch ein bisschen hin bis Ostern, vielleicht müsst ihr auch noch mal mit jemandem was klären, den Mut, genau das zu tun. Nicht in den Vorverurteilungen zu euch selbst stecken zu bleiben, kann man, wie Petrus gezeigt hat, ganz schön mit stolpern. Und auch nicht in den zu anderen hin. Weil wir können das besser. Und mit Jesus an unserer Seite allemal. Und ich wünsche euch den Mut dazu, das zu tun. Und ich wünsche mir den auch immer wieder und will nicht aufhören, dran zu bleiben. Ja. Soweit von mir an diesem Sonntag in der Zeit vor Ostern. Jetzt muss ich mich gerade nochmal fragen, sehen wir noch ein Lied? Nein? Doch, ne? Genau. Dann habe ich das doch richtig. Ich habe kein Programm hier liegen, aber genau das sollte jetzt geschehen, dass wir noch das Lied singen.